Moin.
Servus.
Und willkommen zu Podrad, Pokémon Podcast mit Michi und mir, Tu. Ja, wir haben's zwischen den Feiertagen. Und normalerweise würden wir eine Weihnachtsfolge machen oder so. Mhm. Aber das passt gerade nicht so zeitlich rein, weil die Folge kommt hier am 28. Dezember raus und da ist Weihnachten schon längst vorbei. Und wir haben es auch noch nicht Neujahr, das heißt, wir machen jetzt einfach eine normale Standardfolge. Trotzdem, als verspätetes Weihnachtsgeschenk, so einen kleinen Bonus obendrauf. Ihr werdet euch jetzt bestimmt schon denken, so, okay, jetzt sprechen sie endlich darüber. Wir wissen nicht, worüber ihr, was ihr denkt, aber...
Pikachu! Achso, nee.
Ja, genau. Vielleicht auch. Nein. Wir sprechen über etwas, was wir jetzt ein bisschen hinausgezögert haben. Zeitlich gesehen, aus zeitlichen Gründen, nicht aus Dings, ja.
Aber alles ist momentan aus zeitlichen Gründen.
Ja, genau. Aber wir müssen trotzdem ein Pokémon besprechen in dieser Folge. Da kommen wir nicht drum rum, denn dafür machen wir diesen Podcast. Und wir haben keine Umfrage gestellt, weil ich das auch ganz gerne geheim halten wollte, welches Pokémon wir besprechen. Jetzt seht ihr das, weil die Folge ist raus, oder? Vielleicht nicht. Ich nehme nicht das Pokémon als Titel. So. Dann wisst ihr spätestens jetzt, worum es in dieser Folge geht. Nämlich, wir haben uns überlegt, wir nehmen Resladero, einfach weil es auch so schön farblich, ein bisschen so ins weihnachtliche Thema passt. Mhm. Und ja, genau. Deshalb haben wir uns überlegt, wir nehmen Resladero, ohne viel zu spoilern an euch, damit ihr nicht erraten könnt, was das ist. Haben wir Resladero ausgewählt, im Englischen bekannt als Hawlucha, das Wrestling-Pokémon, mit der Pokédex Nummer 701 von Typ Kampf-Flug.
Ungeachtet seines kleinen Wuchses erweist es sich dank seiner Kampftechnik gegenüber größeren Gegnern wie Machomai oder Hariyama als ebenbürtig. So sagt es der Pokédex in X.
Hm.
Ja. Habe ich mit Absicht den genommen, weil da kommen wir später noch dazu. Können wir noch mal so einen Rückbezug nehmen?
Ah, okay.
Ja, genau.
Ja. Ich verstehe.
Verstehst du?
Aber ja. Nein.
Ja, dazu später. Aber jetzt erstmal zu Resladero.
Mhm.
Resladero ist ein Luchadore.
Ja.
Wer jetzt nicht weiß, was ein Luchador ist, das sind mexikanische Wrestler. Die erkennt man besonders an den Masken, die sie tragen. Und Resladero ist halt so ein Vogel, der genau diese Elemente auch in seinem Design mit drin hat. Also die Gesichtsfedern sehen halt wirklich aus wie so eine Luchadore-Maske. Das Gefieder sieht aus wie so ein Umhang, den auch viele von diesen Wrestlern eben tragen. Ja. Und es ist halt wirklich breit gebaut. Also dafür, dass es so klein ist, hat es echt so einen krassen Brustkorb, es ist halt echt kräftig.
Ja. Das ist das perfekte Pokémon, wenn Leute dich fragen, hey, kannst du mir ein gutes Pokémon aus Kalos empfehlen, was so französischen Akzente hat, was gut in die Region passt, und dann kommst du, ja, Resladero, das mexikanische Wrestler-Pokémon.
Ganz genau.
neben Pampam natürlich, dem Panda kommt Resladero. Nein, also Resladero ist, obwohl es halt ein bisschen fehl am Platz ist mit der Region, finde ich, ist es ein super Pokémon. Optisch, also wie du ja schon beschrieben hast, Luchador, mit der Maske und so, sieht halt mega cool aus, dass die Flügel so den Umhang darstellen. Selbst die Füße, die es hat, mit den so gesehen, die ja so gelb sind unten, das aussieht wie Stiefel, Wrestling-Stiefel und so. Also overall ist es halt wirklich so bedacht, als hätte man einen Wrestler genommen und hat daraus dann einfach ein Pokémon gemacht. Und ein Adler, oder beziehungsweise kann sein, dass Resladero eine Art Adler oder Greifvogel darstellt. Passt auch wieder ganz gut nach Mexiko, weil ich glaube, auf deren Flagge ist auch so ein
Raubvogel.
Ja. Was halt nur mich ein bisschen stört, ist halt, dass es keinen richtigen Schnabel hat für einen Vogel. Du hast ja diese Schnabelanspielung mit der Maske, dann hat es halt einen richtigen Mund drunter. Also, das verwirrt mich ein bisschen.
das sieht ein bisschen eigenartig aus. Das sieht halt wirklich aus, als wäre es so ein menschenähnliches Pokémon, das halt einfach nur eine Vogelmaske auf hätte. Ja. Also ich fände es schon auch cool, wenn jetzt wirklich so am Schnabel sich das Maul öffnen würde. Das würde natürlich ganz nice aussehen. Mich hat es tatsächlich der eine Mund jetzt noch nie so gestört, aber jetzt, wo du es sagst, stimmt ja, schon,
das hätte man. Ich habe es auch nie beachtet. Ich habe es auch nie so beachtet. Und jetzt sehe ich das Bild und denke mir so, es hat doch einen Schnabel. Warum macht man da nicht aus einem richtigen Schnabel?
Ja, stimmt. Ja, aber ansonsten, ich finde es auch ein super cooles Design. Ich mag die Farbgebung gern, weil es eben so farbenprächtig ist. Das passt halt wirklich, also weg von Carlos, aber es passt halt wirklich zu diesem mexikanischen Stil. Da jetzt auch abgesehen von der mexikanischen Wrestling-Szene, wo ich mich überhaupt nicht auskenne. Ja. Aber generell auch so die Farben in den Städten und so weiter. Da gibt es ja auch sehr viel so Graffitis und auch, ich würde auch sagen, so die offizielle Bilder so von Mexiko, beziehungsweise so das traditionelle Mexiko, auch die Kleider, die traditionellen Mexikanerinnen tragen, die sind alle so farbenprächtig. Und das erinnert mich sehr stark daran und das mag ich sehr gern. Also da haben sie tatsächlich diese Kultur sehr gut in dieses Design hineingepackt, finde ich.
Ja. Es gibt ja auch weibliche Wrestler in Mexiko, die haben ja auch so traditionelle Trachten an, wenn sie wresteln, das ist auch ganz cool. Oder halt so in südamerikanischen Regionen da, Kontinent. Finde ich halt sehr, sehr witzig. Also, dass es dann halt so gut umgesetzt wurde. Was ich auch ganz cool ist, overall an Wrestlerdero natürlich, die ganze Kultur wurde halt echt gut in das Pokémon verpackt. Auch wenn es halt dadurch, dass es halt in Carlos ein bisschen fehl am Platz ist, finde ich aber gar nicht mal so schlimm, weil es immer noch ein cooles Pokémon ist. Das Typing ist perfekt, also ja. Ich hatte irgendwie noch was im Hintergedanken auch zu Wrestling und ich glaube, was man sonst ansprechen könnte, ist ich glaube, ich bin nicht zu 100%, ich kenne mich ja mit Wrestling auch nicht so gut aus, aber was ich so gesehen habe, könnte es auch gut sein, dass es auch ein bisschen so Anspielung von Rey Mysterio hat. Das ist ja auch ein Wrestler, der auch so eine Maske getragen hat und wahrscheinlich, weil er halt mexikanisch oder halt südamerikanische Wurzeln hat, ist ja, weshalb er das dann halt so getragen hat. Ne? Und dass die ganze Sache, ne, das Mysteriöse und so ganz cool rübergebracht wird. Also ich finde Restadero so an sich schon ein cooles Pokémon. So wie es auch da steht und wenn es die Arme verschränkt und wie so ein Mantel alles, das ist schon echt gut designtes Pokémon.
Ja, ich finde auch den Flugtypen, du hast es kurz angesprochen, finde ich halt auch sehr passend, weil beim Wrestling sieht man halt doch immer wieder so Moves, wo die Wrestler, vor allem eben, glaube ich, im mexikanischen Wrestling ist das sehr beliebt, dass die halt wirklich so von den Ringecken springen und auf den Gegner sich herabstürzen und das passt halt wirklich sehr gut so zu dem Flugtypen. Und Wrestlerdero bringt das ja auch perfekt rüber mit den Animationen auch und auch im Anime ist es ja, es ist sehr selbstbewusst, zeigt gern seine Muskeln, es macht die Posen, die man so aus diesen klassischen Wrestling-Matches sieht. Also es ist so ein Poser auch und das passt halt wirklich wie Faust aufs Auge. Das ganze Design, die ganze Aura, die das Pokémon hat, ist halt wirklich sehr gut umgesetzt. Gefällt mir sehr gut.
Terrestrialderos hat wirklich so ein Aura-Farmer. Vorbild wahrscheinlich Piccolo oder so. Genau. Nee, also wirklich ein sehr cooles Design des Pokémon. Bisschen fehl am Platz in der Region, aber nichtsdestotrotz immer noch ein sehr gutes Design overall. Und auch wenn es nicht ganz nach Carlos passt, finde ich es aber trotzdem super Pokémon. Wäre vielleicht in einer ein Ticken besser gewesen. Man hätte dadurch dann, keine Ahnung, Jutesto und Karadonis nach Carlos bringen können. Das macht jetzt keinen Unterschied. Und dafür kriegst du halt das coolere Wrestlerdero als Kampf-Pokémon. Aber
oder man hätte es bis Alola sich aufgespart. Das ist halt eher tropischer, da wird es halt auch ganz gut hinpassen. So.
Ja, was auch sonst ganz cool ist, weil Das halt wirklich so mit Mexiko-Anspielungen und so weiter. Es ist das einzige Pokémon, was du auf Mexiko erhalten kannst, in Pokémon Go. Wenn du ein Resladero haben willst, musst du nach Mexiko fahren. Fliegen. Fahren, vielleicht nur, wenn du in Amerika wohnst. Aber fliegen eher bei uns so der Fall. Ich meine, du warst ja schon da. Im Vergleich zu mir. Aber das ist halt schon sehr cool. Und bis jetzt gibt es noch kein Event, wo Resladero weltweit erhältlich war. Das heißt, aktuell nur in Mexiko. Als.
Ja. Sorry, dass ich nicht mehr spiele, sonst hätte ich dir eins gefangen.
Ja, das ist kein Problem. Kein Stress. Wahrscheinlich war dann eh wieder so ein Event, als du da warst, und dann konntest du eh kein Resadero fangen, weil das Event dann halt die Spawnrate runtergesetzt hat. Ist ja jetzt bei uns schon jedes Event gefühlt, wird Spawnrate von anderen Pokémon hochgesetzt. Ich meine, ich bin froh, weil wir haben Pantymos als regionales Pokémon, und ich bin froh, je mehr ich Pantymos sehe, umso glücklicher bin ich, wenn ich Pokémon Go spiele, aber ja, das wäre halt so
Ja.
das Gegenstück, ne? Ja, sonst würde ich sagen, nachdem wir jetzt alles über das Optische und die Kultur und wahrscheinlich von Resadero besprochen haben, sollten wir einfach mal zum Spielerischen übergehen, mit den Werten.
Ja, und da schauen wir uns die Werte an. Resladero hat eine Basiswertsumme von 500. Also geradeaus 500, das ist super. Da gibt es sehr viele Pokémon, die auf eben 500er Basiswert haben. Zum Beispiel Gengar, Simsalas, Karaborn, hier Xerox und Sichlor und so weiter. Wumma, Donarion, das sind alles wirklich Pokémon, die schon wirklich sehr, sehr gut sind. Und auch bei Resledero kann man, glaube ich, mit den Werten ganz gut was anfangen. Der niedrigste Wert ist die Spezialverteidigung, die liegt bei 63. Dann haben wir den Spezialangriff bei 74. Die physische Verteidigung ist bei 75. Die KP liegen bei 78. Dann haben wir den Angriff, der liegt bei 92. Und wir haben eine Initiative von 118. Es ist also sehr, sehr schnell und im physischen Angriff mit 92 auch ganz gut dabei. Ich hätte mir zwar einen 100er Wert gewünscht, aber ich finde, die 92 sind jetzt auch noch okay. Mit 118 hat es tatsächlich den höchsten Initiativewert aller Kampf-Pokémon, die nicht irgendwie sagenumwoben sind oder mega entwickelt. Also von den Basic-Base-Kampf-Pokémon ist es das schnellste, das es gibt. Was auch natürlich wunderbar zum Flugtypen passt, also zur Kombination. Es ist halt sehr flink und haut dann im physischen Angriff auch ganz gut rein mit 92.
Das ist so, was ich jetzt tatsächlich auch mir bedacht habe oder gedacht habe bei Resadero. Ich habe ja, also wir haben jetzt mittlerweile beide das Pokémon schon gespielt. Und ich hatte immer so das Gefühl, das Pokémon ist sehr Glass Cannon. Also sehr, es hat halt nicht viel Kraftpunkte. Die Verteidigungswerte oder auch Spezialverteidigungswerte sind nicht gerade die höchsten. Es ist schnell, es haut gut rein und das ist so seine Aufgabe. Dafür macht das das halt wirklich sehr gut. In einem klassischen Spiel stelle ich mir das wirklich spaßig vor, weil es wahrscheinlich immer als erstes angreift und dadurch den Gegner richtig erstmal in Legenden ZA benutzt. Und da sehe ich das Problem, du greifst zwar zuerst an, weil du eine höhere Initiative hast, dann wird deine Attacke schneller aufgeladen. Oder beziehungsweise die Cooldown ist kürzer, glaube ich. Aber nichtsdestotrotz frisst du immer noch Schaden. Und das merkst du halt richtig, wie Glass Cannon mäßig dieses Pokémon ist. Also in ZA fällt das noch stärker auf, als würde ich jetzt sagen, im Vergleich zu einem Pokémon-Spiel.
Ja, also ich kann mir auch gut vorstellen, dass es in ZA jetzt nicht ganz so davon profitiert. Ich habe es ja im klassischen, also ich habe es in Kalos schon gespielt. Da hat es mir sehr viel Spaß gemacht, eben weil es doch sehr schnell ist und der Angriff passt. Für so eine richtige Glass Cannon fehlt natürlich noch ein bisschen Angriff. Also es ist jetzt nicht, dass du mit dem Angriffswert von Resladero, dass du da alles one-hittest. Also das klappt nicht. Aber es ist schon, ich habe es schon als sehr zuverlässig noch im Kopf. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht, vor allem die Spezialattacke, zu der kommen wir noch. Das passt ganz gut. müssen uns dann noch ein bisschen den Movepool anschauen. Aber insgesamt habe ich es schon noch ganz, ganz ordentlich in Erinnerung. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Was natürlich auch damit zusammenhängt, dass es einfach optisch ganz cool ist und ja, dadurch ich schon Spaß damit hatte. Und es hat halt in den Kämpfen war es auch wirklich usable, finde ich.
Ja, in Pokémon, auch in Pokémon ZA. Also es ist halt einfach nur, dass es dem Kampfsystem verschuldet, dass du da eventuell hier und da natürlich den Gegner ein bisschen outplayen musst. Oder ich bin da vielleicht ein bisschen zu doof für, die Attacken auszuweichen oder ähnliches. Am Frist hat mein Resadero immer vollen Schaden gefressen. Und gerade jetzt mit einem Sturzflug, was halt sehr viel Rückstoßschaden macht, auch noch. Vielleicht auch nicht die beste, auch bei so einem etwas eher zerbrechlichen Pokémon, würde ich jetzt mal sagen. Vielleicht sollte man die nicht einsetzen. Aber das ist halt eine super starke Flugattacke. Und damit habe ich auch tatsächlich viel geone-shottet. Also selbst in Legenden Zedasha. Mit den Werten kannst du gut Pokémon one-shotten mit Resladero, also gegnerische Pokémon. Mhm. Vor allem, wenn du dich nachts beim CA Royal hin anschleichst und dann erstmal eine vernünftige Stab-Attacke auf den Gegner haust, die super effektiv ist, dann wächst da wirklich kein Gras mehr.
Mhm. Gleich mal gegen den
Fallen. Ja. Aber ja, um das kurz nochmal spielerische, jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift von dem Natürlichen, was wir sonst immer machen, nämlich erstmal uns das Typing ansehen. Es ist Flug, Kampf oder Kampfflug. Was mit sich führt, ist, es bringt eine Immunität mit sich, nämlich eine Bodenimmunität, eine Vierfachresistenz gegenüber Käfer, eine doppelte Resistenz gegen Kampf, Pflanze und Licht und eine Zweifachschwäche gegen Flug, Elektro, Psycho, Eis und Fee. Dafür hat es keine Vierfachschwäche, aber nichtsdestotrotz, also 5 Schwächen sind schon eine Menge. Aber das kann es ganz gut mit dem Movepool ausgleichen, weil es erlernt sehr viele, zumindest in meinen Augen, ein paar gute Attacken. Also wir haben jetzt durch TM zum Beispiel erlernt das wirklich massig an verschiedenen Typings-Attacken. Also du hast jetzt, wie haben wir jetzt, eine Feenschwäche, habe ich gesehen. Ich habe zum Beispiel meinen Resadero habe ich immer mit Gift-Hieb gespielt, um gegen Fee zu kontern. Du hast, was haben wir noch? Du hast
Elektroschwäche, gibt es Bodenattacken.
Genau,
Schaufler Eis, zum Beispiel.
Gegen Eis hast du Kampfattacken. Gegen Psycho sehe ich jetzt Next Strike als Beispiel, das ist gut gegen Psycho und gegen Flug hast du auch Gesteinsattacken. Also könntest Gesteinsattacken gegen Eis und Flug spielen und die anderen gleichst du halt ungefähr aus mit, keine Ahnung, mit abwechslungsreichen Attacken. Aber ja, das ist halt schon ganz gut. Also Eisenschäde kannst du auch erlernen, sehe ich jetzt hier gerade. Also theoretisch, okay, das ist der Vergleich zwischen Generation 9 und Pokémon Legenden ZA. Das in ZA ist der Movepool ein bisschen begrenzter, sehe ich jetzt gerade. War wahrscheinlich weniger TMs im Spiel als bei
Generation 9, ja.
Kamasimpopo, ja. Aber es erlernt trotzdem noch genug. Also wie du gesagt hast, ne, es kann Donnerschlag erlernen gegen Flug-Pokémon. Es kann Felsgrab gegen Flug und Eis erlernen. Es kann Eisenschäde gegen Eis und Fee erlernen. Gift-Hieb gegen Fee. Was haben wir hier noch? Next Strike fehlt hier jetzt. Also hätte es in Legenden ZA nichts gegen. Ah doch, es kann Kehrtwende. Kreuzschere, doch.
Kreuzschere, ja.
Krass. Kreuzschere, ja. Kehrtwende.
Mhm.
Also, ja, stimmt. Ist aufgestellt, seine Schwächen.
Und was natürlich auch noch bei der Flug-Kampf-, also Kampf-Flug-Kombination gut ist, wenn man jetzt so wie ich ein Flugtrainer ist, dann nimmt man Resladero gern mit rein, weil Gestein natürlich neutral nur trifft und dann zum Beispiel Hazards wie oder eine der größten Probleme mit Tarnsteine, die nehmen halt einfach normal beim Einwechseln und Normalschaden und nicht sehr effektiven Schaden. Und das ist natürlich dann schon so ein kleiner Gamechanger, wenn du ein Flugteam hast. Gerade in einem Flugteam hat man halt doch sehr oft auch ein Flugfeuer-Pokémon, Da darf man dann gar nicht mehr reinwechseln. Man muss halt vor Tarnstein wirklich aufpassen. Und bei Resladero ist es halt weniger ein Problem. Leider kann es, glaube ich, die Hazards nicht wegmachen. Das wäre natürlich nochmal sehr schön gewesen bei Resladero, wenn das irgendwie sowas wie, Turbodreher oder sowas gekommen hätte. Das hat es leider nicht. Das wäre natürlich nochmal super gewesen und dann wäre Resladero ein Must-Have für so ein Flugteam. Mhm. Aber auch so ist tatsächlich die Kombination aus Flug und Kampf, finde ich, schon sehr anständig. Gerade eben, um gegen die Schwäche, die Gesteinsschwäche halt gut anzukommen.
Ja. Du hast halt auch nicht wirklich viele Alternativen gegen Gestein bei Flug. Glaube ich, würde ich jetzt sagen, du hast ein paar.
Ja, du hast die Flugstahl-Pokémon.
Stahl-Flug-Pokémon, die könnten wahrscheinlich Pyroball, aber ich glaube, Kampfflug haben wir gar nicht so viele. Ne?
Glaube ich, das Einzige, oder?
War das Einzige. Wenn es das einzige Kampfflug-Pokémon war. Gibt mehr.
Ja. Flamingo ist ja auch ein Flugkampf.
Stimmt, ja, Flamingo ist neu. Ja. Ich wollte auch gerade sagen, ja, Lauchzelot, aber das ist ja nur Kampf.
Zapdos in der Gala-Form ist ja auch
Gala, Zapdos. Das war es dann aber auch. Flamingo, Zapdos und Resladero. Und wir haben ein komplett neues Pokémon. Aber das wäre ein Spoiler. Mhm. Aber auch in der Sonderform wäre es Kampfflug. Also gar nicht mal so viel. Also ja klar, also Stahlflug habe ich ein paar mehr, glaube ich. Jetzt mit Panzer Aeron zum Beispiel fällt mir jetzt ein und so. Aber doch, nee, ich gebe dir da recht. Schon. Ja. Das schadet ja nicht, abwechslungsreiches Team zu haben. Ich sag, Stahlflug haben wir viele und ich sehe hier drei Pokémon. Kramor, Kaguron und Panzer Aeron. Ja, wow. Also.
Ja, aber die reichen aus.
Nimmst beide ins Team, ein Resladero, eins von den anderen Stahl-Dings und dann hast du gute Abdeckung gegen den Stein.
Genau.
Mit Stahl hast du aber auch noch eine gute Abdeckung gegen Eis. Darum ist es ganz cool.
Ja. Ja, mit Kampf auch. Also defensiv Kampf, nicht, aber offensiv.
Defensiv, ja. Genau, offensiv, ja.
Ja.
Genau. Keine Ahnung, falls Game Freak dann irgendwas mal wie Eis-Tarnsteine rausbringt oder so. Was ich ganz witzig fand in ZA zumindest, dass die Tarnsteine halt statisch waren und du den einfach ausweichen konntest. Da war ich echt froh drüber. Aber
ich bin immer reingelaufen. Also, aber da kommen, ja, das dazu später mehr.
Gut, ich bin nicht reingelaufen zum Glück. Mein Pokémon habe ich auch immer so irgendwie kam mehr mit Glück als Verstand, konnte ich das dann um.
Ja.
So. Ja, sonst das dann dazu. Dero hat eine Spezialattacke, sie heißt Flying Press. Und das ist eine Attacke von Typ Kampf, die physischen Schaden macht. 80 Schaden Generation 6 oder Stärke von 80 in Generation 6 und ab Generation 7 Stärke von 100. Eine Genauigkeit von 50, was aber cool an der Attacke ist. Also die Attacke ist sowohl Spezialattacke von Resladero als auch Wrestler kostet. Aber diese Attacke hat den Dualtypen Kampfflug.
Mhm. Also es ist die einzige Attacke, die wirklich Doppeltyp hat.
Genau. Mhm. Sonst hat es halt keine zusätzlichen Effekte und das ist halt ganz cool, weil wenn du damit halt gegen, egal ob du jetzt gegen ein Eis-Pokémon oder ein Eis- oder ein Käfer-Pokémon, es wird immer effektiv treffen in beiden Fällen. Weil es dann halt eins von den beiden Typen ist.
Und zum Beispiel ein Olithena, das Pflanze und normal ist, das bekommt vierfach Schaden durch die Attacke.
Ja, das tut
weh. Weil Kampf doppelt trifft und Flug doppelt trifft quasi. Ja. Schon ekelhaft.
Ja.
Außerdem hat sie eine richtig geile Animation.
Die ist mega. Ich liebe die Animation von Flying Press. Was übrigens, was mich nervt, leider ein bisschen nervt an Flying Press, aber das liegt nicht an der Attacke, sondern es liegt an der linken ZA. Das ist, weil es halt ein Dualtyp ist, Kampfflug, zerstört das nicht diese Steine in Illumina City. Voll nervig. Da muss ich immer wenn ich dann halt diese Steine habe, muss ich dann die Attacke wechseln zu Durchbruch, damit ich die weghauen kann. Das ist voll nervig. Aber sonst, cool.
Ja.
Ja, sonst würde ich sagen, kommen wir dann zu den berühmten Trainern von Wrestler Dero. Haben wir eine sehr breite. Wir fangen an mit Amora aus Karmesin Purpur. Warum sie jetzt vorher kommt, ist einfach wegen dem DLC, was in der Blaubeer-Akademie in Einar spielt. Das ist die, glaube ich, die Sportlehrerin. Dann ja. Haben wir Conny. Genau, Conny in XY, die auch im Legenden ZA DLC wiederkommt. Wir haben Diantha in XY, wir haben Tierno in XY, wir haben Gavin in Pokémon ZA, wir haben Kahili in Ultrasonne, Ultramond und Cider in Schwert.
Mhm.
Also eine breite Masse, darunter Kampftrainer haben wir hier, Flugtrainer haben wir, Sportlehrer, irgendwelche Muskeltypen und auch einen Tänzer.
Genau, weil Wrestler Dero ja das Tanzende, die Tanzende, was auch immer, Bedrohung ist.
Wahrscheinlich kannst du Schwertanz erlernen oder so, darum.
Ja, vermutlich, ja. Ja.
Ja, darum.
Aber ich finde, irgendwie passt es zu allen, außer zu Conny. Conny sehe ich es am wenigsten.
Ja, also Conny sehe ich auch. Sie ist zwar eine Kampftrainerin, aber sie ist ja mehr so athletischer Sport als Kampfsport. Mhm. Ne, so wirklich viel Ausdauersport, so Inline-Skaten und so, aber keine Ahnung, jetzt DLC-Conny aus Mega-Universum, Mega-Versum, Mega-Dimension, da passt es dann ein bisschen eher, aber das ist jetzt nicht in der Liste. Ich habe schon gegen sie gekämpft, aber ich weiß nicht, ob sie das hat oder nicht, habe ich vergessen. Ich meine, ja. Egal. Jedenfalls, Conny ist ein bisschen off, aber nur die alte Inline-Conny.
Genau.
So. Dann, so viel dazu. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Shiny von Wrestler Dero.
Mhm.
Wenn ihr dachtet, das normale Wrestler Dero ist schon cool mit den Farben, dann seht euch erstmal das Shiny an. Weil, das hat ja die komplette Farbpalette umgedreht. Irgendwie alles hat sich verändert, bis auf die Augen und die Stiefel. Die sind nämlich weiterhin gelb. Ach, und die Krallen. Mhm. Aber was neu hinzukommt, ist also der weiße Körper, den es vorher hatte, also der weiße Unterkörper, der ist jetzt rot. Mit der Mundpartie, die auch vorher weiß war, ist jetzt rot. Die roten Arme und der Oberkörper sind jetzt schwarz. Die Flügelfedern und auch die Maske, die es hat, ist jetzt so lila geworden. Und das orangene, ja, keine Ahnung, Masken.
Akzente.
Ja, die Akzente und das um den Auge rum ist jetzt grün geworden. Also es hat sich komplett verändert, sieht einfach komplett aus wie so eine böse Version von Wrestler Dero. Es ist halt einfach ein.
Ganz genau.
Und das ist voll cool.
Ja, also ich finde die Farbkombination eigentlich wild. Also wirklich wild. Da haben sie wirklich so Signalfarben zusammengemischt, die man nicht zusammenmischen sollte, gefühlt. Ja. Deswegen, auf den ersten Blick hätte ich gesagt, oh, boah, was haben sie denn da gemacht? Aber du hast es gerade angesprochen, es sieht halt wirklich aus wie so eine Evil Version von Wrestler Dero. Ja. Und das ist halt auch so eine klassische Trope, die man aus dem Wrestling kennt. Ich glaube, im Luchadore ist es, oder halt im Lucha Libre ist es nochmal bekannter. Ich kenne es zum Beispiel, für mich ist da ein klassisches Beispiel aus der Tekken-Reihe King und Armor King. Du hast halt diesen Maskenkämpfer und du hast dann so das böse Alter Ego. Ja. Irgendwann wird dann revealed, oh mein Gott, das ist der Zwillingsbruder oder das ist er selbst aus einer anderen Dimension oder es ist, keine Ahnung, der alte Mentor oder sonst irgendwas. Und da gibt es ja immer diese Dramen. Beim Wrestling geht es ja mehr um die Geschichten als um die Kämpfe. Und das finde ich hier wieder einfach mega cool, weil du hast hier wirklich einfach so diesen. Ich kann mir da sofort, wenn ich die beiden nebeneinander sehe, kann ich mir da sofort 5 Geschichten überlegen, wie die zueinander stehen. Keine Ahnung, sind das Brüder, die gleiche Frau lieben und sich deswegen bekämpfen und so weiter. Also da, und das liebe ich daran. Also dass man da sofort eine Geschichte im Kopf hat, wenn man Shiny Wrestler Dero sieht.
Es ist halt Es gibt ja auch in Wrestling halt diese, also ich meine, Wrestling ist ja, wenn ihr ein bisschen sehr viel gescriptet, auch die Kämpfe und so. Und es gab ja eine Zeit lang, also ich kenne mich wenig mit Wrestling aus, aber ich habe mir mal ein paar Videos zu bestimmten Persönlichkeiten angesehen. Hulk Hogan war zum Beispiel einer, der hat ja auch so eine dunkle Phase, wo er dann halt seine gelben Bandanas oder Kopf-Stirnbänder da und sein gelbes Tanktop durch schwarz ausgetauscht hat. Das war seine Evil-Phase. Und so sieht es halt auch bei Shiny Restadero aus. Es ist halt so, wie du gesagt hast, auch mit King und Armor King oder auch selbst bei klassischen japanischen JRPG-Spielen, wo du dann halt das Monster, weil später einfach in einer anderen Farbe wiederkommt und dann
Ja,
stärker ist.
genau.
So, oder ja, ein anderer Vertreter wäre zum Beispiel Digimon mit Agumon und Black Agumon, so als Beispiel. Das wäre dann halt so wahrscheinlich so das Gegenstück. Und das ist halt einfach ganz cool, dass es halt auch so aufgebaut wurde. Und ich finde es auch witzig, dass es im Anime halt übernommen wurde, weil Ash hat ja was wir jetzt nicht richtig besprochen haben, Ash hat ja ein Restadero in Kalos im Team gehabt. Und er kämpft dann ja auch später gegen einen Shiny Resladero aus einem anderen Dings. Und die haben ja eine gewisse Rivalität. Was halt ganz witzig ist, weil wir haben jetzt den Anime nicht so krass besprochen, weil ich glaube, du hast XYZ nicht geguckt, ne?
Nur so sporadisch. Am
Ja, ich
Ende
auch.
dann das Turnier.
Ja, ich auch. Aber ich wusste halt zumindest, dass es halt so eine Rivalität mit einem Shiny hatte und das finde ich so witzig. Und da passt das auch wieder rein, was du gesagt hast mit dem, ja, das sind Zwillingsbrüder oder der eine ist der verschollene Zwillingsbruder, kommt wieder und sagt, haha. Und dann liegt das Resladero da am Boden und weiß gerade nicht weiter, wer bist du? Ich bin's, dein Bruder, und zieht die Maske ab noch und das ist noch eine Maske.
Ja, und zuerst sind sie Rivalen und zwei Seasons später kämpfen sie dann Seite an Seite, weil sie zueinander gefunden haben, gegen das größere Übel noch dazu
Ahorei.
und so weiter. Ja.
Oder Mosquito kämpfen die dann zusammen beide und dann beide setzen Flying Press ein gegen Mosquito und das kriegt dann zweimal vierfach Schaden, weil es halt Käferkampf ist und so weiter. Das
Genau.
wäre voll lustig. Ja, dafür, also so viel dazu. Aber Shiny ist halt wirklich wild, wie du sagst. Die Farben sind so durcheinander. Das gefällt mir aber trotzdem sehr. Und man kann es super gut erkennen, weil es ist einfach komplett anders. Und darum gebe ich dem Ganzen ein A+.
Also ich hätte jetzt auch gesagt, mindestens A. Ich glaube aber, ich gehe auf A+ mit, weil es mir so viel Spaß macht, mir da Geschichten zu überlegen dazu. Also das triggert einfach sehr viel Spaß.
Das ist auf jeden Fall ein spaßiges Pokémon. So, dann sind wir aber noch nicht fertig mit Resladero, denn wir haben ja jetzt ein neues Spiel bekommen, Legenden ZA, und da gab es ja einen ziemlich coolen Trailer zu, der zum Reveal von Mega Resladero, was ja einfach jetzt mittlerweile ein Champion geworden ist und dadurch seine Befederung weiter geschmückt hat und größer und stärker geworden ist. Also größer nicht, aber stärker.
Stärke ist es geworden. Ja, ganze 100 Punkte. Den Mega-Bonus hat es natürlich bekommen. Gleich geblieben sind die Kraftpunkte. Die sind immer noch bei 78. Der Spezialangriff ist auch gleich geblieben bei 74. Und auch die Initiative ist gleich geblieben bei 118. Gesteigert hat sich dementsprechend die Spezialverteidigung von 63 auf 93, die Verteidigung von 75 auf 100 und der Angriff von 92 auf 137. Also hier haben wir jetzt wirklich den Speedster, der richtig reinhaut. Ist aber zugleich jetzt nicht die Glass Cannon, von der wir gesprochen haben, weil mit einer 100er Verteidigung und einer 93er Spezialverteidigung würde ich nicht von einer Glass Cannon sprechen. Der hält schon auch ein bisschen was aus. Also das sind schon richtig gute Werte. Die Kraftpunkte sind natürlich sehr niedrig. Der Spezialangriff ist gut, dass der so niedrig geblieben ist, weil den brauchen wir einfach nicht. Und da kann man jetzt richtig, also ich habe es nicht ausprobiert. Ich kenne mich mit Mega Resladero nicht aus, aber ich denke mal, du kannst das wahrscheinlich bestätigen. Das haut dann noch einmal ordentlich massiger zu.
Ja, es ist also wenn es vorher schon eine Glass Cannon war, jetzt ist es einfach nur noch eine Cannon. Ein bisschen glassy ist es dennoch immer noch. Also es liegt einfach vielleicht auch daran, dass ich das mit Sturzflug gespielt habe, was gefühlt die Hälfte des der KP eben abgezogen hat, bei, wenn es getroffen hat. Aber nichtsdestotrotz, selbst als Mega hat es nochmal einen Ticken krasser reingehauen. Also ich bin tatsächlich eher noch gespannt, wie, wenn Mega-Entwicklungen wiederkommen in die normalen, ins normale Kampfsystem, wie sich das dann macht. Also Pokémon Champion wird wahrscheinlich so das nächste Spiel sein, wo man ein Mega Resladero in einem klassischen Kampfsystem benutzen kann, aber ich werde Pokémon Champions nicht anfassen oder, keine Ahnung, vielleicht kurz reingucken. Dann werde ich nicht so viel Zeit damit verbringen, um bis zu gucken, wann Mega Resladero kommt und wie das sich spielt. Aber ich kann es mir schon ziemlich krass vorstellen, je nachdem, was es dann noch für eine Fähigkeit bekommt. Ja.
Ja.
Kann man schon ein bisschen Angst haben.
Auf jeden Fall. Nee, und es sieht halt auch wirklich eindrucksvoll aus. Also dieser diese Champion-Maske, die es da hat mit den Gold-Schwarz-Elementen. Auch, es sieht ja auch so aus, als hätte es einen Gürtel jetzt, so ein Champion-Gürtel aus Federn. Und es sieht, es ist auch breiter geworden. Also das ist richtig ein cooles Mega-Design. Und was auch richtig cool war, der Reveal-Trailer. Wir haben den ja eben, meine ich, besprochen, als er rauskam. Und das ist, deshalb habe ich den Pokédex-Eintrag angesprochen, weil da wird ja davon gesprochen, dass es, obwohl es so klein ist, mit Machomai und Hariyama mithalten kann. Und gerade beim Reveal-Trailer geht es ja auch darum, dass ein Resladero sich gegen ein Machomai behaupten muss und eigentlich ziemlich einsteckt, bis es dann zu Mega-Resladero wird. Und das finde ich auch richtig cool von Game Freak oder halt dem, wer auch immer die Idee zu diesen Trailern hatte, dass sie das aufgegriffen haben. Also wirklich diesen OG Pokédex-Eintrag aus Pokémon X, dass sie da das mitgenommen haben. Ist schon cool.
Ja, das ist ganz witzig, weil auch, dass es so mit Machomai und Hariyama mithalten kann, aber eigentlich sollte es die ja übertrumpfen, weil es halt Flugtyp hat. Dadurch finde ich auch ganz witzig und das ist dann auch so in Dings mitkommt, also mitnimmt. Wie ist das? Dass es dann halt so im Trailer so mitgezeigt wird und so, ist ganz cool. Und dass die Maske so erweitert wurde durch diesen Kragen, den es um den Hals jetzt hat. Es wirkt so ein bisschen wie, weißt du, damals als der grüne Ranger, ich weiß nicht, ob Power Ranger kommt, als der grüne Ranger dann seine Hälfte verloren hat und sein Schild dann an den roten Ranger übertragen hat, so sieht es auch hier aus, so als wäre es so ein Power Ranger-Schild und dadurch ist es jetzt noch stärker. Es ist viel breiter geworden, das finde ich so lustig und es ist einfach so cool, mit dem Pokémon rumzulaufen und dann im ZA Royal da das die Gegner dann einfach zu one-shotten. Also wenn du sie schon nicht mit Resladero one-shot hast, mit Mega Resladero kriegst du es auf jeden Fall hin. Aber ich bin wirklich gespannt, wie sich das in einem klassischen Pokémon-Kampfsystem schlägt. Mit einer neuen Fähigkeit oder mit einer anderen Fähigkeit, die es ja durch die Mega noch dazu bekommt. Und die Werte auf jeden Fall kann ich mir echt gut vorstellen, dass es auf jeden Fall Wellen schlagen wird im VGC. Je nachdem, was es dann halt für Werte bekommt, was es dann halt für Fähigkeiten bekommt.
Ja.
Fähigkeit. Ja. Aber sonst, ja, kann man noch nicht so viel sagen, außer dass es in ZA wirklich sehr, sehr krass stark. Also, bis, außer ihr spielt das mit Sturzflug, das würde ich euch, würde ich euch nicht empfehlen.
Gibt's aber in ZA eigentlich Akrobatik? Aber das ist auch wieder dumm, weil es hat ja den Megastein da. Bringt Akrobatik
gar nichts. Ja. Ich glaube tatsächlich nicht. Ich habe tatsächlich nicht so viele starke Flugattacken, außer Sturzflug. Oh, Himmelsfeger könnte. Nee, Himmelsfeger kannst du auch nicht erlernen. Ja. Luftschnitt ist auch blöd. Das ist
speziell, oder?
Ich hatte halt eine Zeit lang, habe ich halt mit Sprungfeder gespielt, aber Sturzflug haut halt gut rein. Ne? Also es macht halt ordentlich Schaden. Sprungfeder war auch ganz cool, also weil Sprungfeder ist tatsächlich, wenn du überlegst, so technisch mäßig ist Sprungfeder schon die coolere Attacke, weil es halt auch Attacken ausweichen kann dadurch. Es springt in die Luft und dann landet das. Das ist halt schon cool, ja. Also das wäre halt schon besser als Sturzflug, aber Sturzflug macht halt so viel Schaden. Das ist halt so viel cooler. Also Ja. Sonst, ja, das war's dann zu Mega Wrestler Dero, also wirklich, ah ne, Shiny können wir noch kurz besprechen. Da hat sich aber auch nicht so viel verändert, also die Shiny-Farben sind gleich, die goldene Maske und der goldene Kragen bleibt normal, sonst hat es natürlich die klassischen Shiny, die Shiny-Farben von Shiny Wrestler Dero übernommen, also der rote Mund ist da und der restliche, auch die schwarzen Flügel, das grüne Haar oder ja, Maskenband da, was es da rausguckt, also das bleibt eigentlich alles da, bis zusätzlich halt nur die goldene Maske bleibt weiterhin gold, goldschwarze
Ja,
Maske halt.
man könnte behaupten, dass die Maske vielleicht ein bisschen besser zum schwarzen Federkleid von Shiny Wrestler Dero passt. Aber grundsätzlich, ja, passt. Also keine Veränderung zur Basisform, mehr oder weniger. Genau.
Genau. So, dann würde ich sagen, kommen wir zum Fazit.
Ich fange mal an. Ich habe Resladero in Carlos gespielt. Ich habe es auch später nochmal gespielt. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht im klassischen Pokémon-System quasi. Ich werde Mega Resladero sicher ausprobieren noch in ZA, aber ansonsten habe ich vorerst mal genug. Also natürlich sollte in einem späteren Spiel Mega Pokémon wiederkommen, dann wäre Mega Resladero im klassischen Kampfsystem auch sehr spannend mal auszuprobieren. Aber ansonsten bin ich momentan, habe ich es gesehen.
Ja, ich bin da ähnlicher Meinung. Also klar, ich habe es jetzt gerade erst benutzt in Legenden ZA und wird das da mal danach jetzt auch erstmal pausieren. Ich werde das jetzt in Mega-Dimensionen weiterhin benutzen, weil ich jetzt keine Lust habe, mir ein neues Team aufzustellen und mir mein Team eigentlich auch sehr gefällt, was ich habe. Und deshalb nutze ich das weiter, auch im DLC. Und ja, danach werde ich aber erstmal eine Pause von Resladero haben und nur nochmal reingucken, wenn Mega Resladero irgendwie ins Hauptspiel kommt. Also, ja, ZA ist auch ein Mainline-Game, aber das mit einem klassischen Kampfsystem, um zu gucken, wie sich das darschlägt und nicht Pokémon Champions, genau.
Genau. Aber wenn ihr es noch nie probiert habt, probiert es aus. Also sowohl in ZA als auch in einem anderen
Klassisch.
klassischen Kampfsystem.
Ja,
Macht Spaß.
also in Kamisin Purpur könnt ihr es ja auch benutzen. Also da wäre
Genau.
das auch eine Empfehlung. Das ist auch ein super Pokémon. Also es macht halt schon Spaß.
Oder wenn ihr nach ZA Bock habt, XY mal wieder zu spielen, dann nehmt auf jeden Fall Resladero rein. Das ist schon sehr nützlich.
Ja. So. Ja, das dann dazu. Also Resladero wirklich eine Empfehlung in jedem Spiel, auch in einem nicht klassischen Main Game. Aber wir sind ja noch nicht fertig mit dieser Folge, denn wir haben euch ja versprochen, dass wir noch etwas besprechen. Und wir besprechen Pokémon Legenden ZA. Denn bis zu diesem Zeitpunkt, denke ich, würde ich jetzt sagen, behaupte ich, du hast es mir noch nicht bestätigt, haben wir beide das Spiel durchgespielt.
Ich habe es eine halbe Stunde bevor wir aufgenommen haben, habe ich die Story durchgespielt.
Okay. Also die Main Story bis zur Credits und
Die
danach haben
Main Story habe ich gespielt.
danach geht's noch ein
Hier
bisschen weiter.
auch Exclaimer, hier noch Exclaimer, Spoiler-Warnung, wenn ihr noch nicht die Story durchgespielt habt, auch darüber hinaus. Also ich lasse mich jetzt von dir schon spoilern, das ist mir egal. Aber jeder, der jetzt ZA noch nicht so weit hat und sich nicht spoilern lassen will, ob von Story oder sonstigem, hier jetzt vielleicht vorspulen bis zum Ende. Ansonsten auf eigene Gefahr.
Also ich kann
Alles, was wir
tatsächlich.
jetzt besprechen, kann ein Spoiler sein.
Also ich kann nicht, selbst nach der Main Story jetzt, bis zu den Credits habe ich auch storymäßig noch nicht so viel weitergespielt, dass ich dich dann auch spoilern könnte.
Ah ja.
Das heißt, ich bin gerade einfach nur in den Mega-Dimensionen unterwegs und spiele das gerade. Aber die mit dem Infinity Royale kommt ja noch ein bisschen mehr Story hinzu. Aber das habe ich jetzt noch nicht angespielt, weil
Okay.
ich will erstmal ein bisschen noch ein paar Pokémon fangen und meine Magnolia-Forschung weiter betreiben, damit ich den Schillerpin bekomme. Das ist meine Hauptaufgabe. Aber dann werde ich früher oder später auch das Infinity Royale anfassen. Nichtsdestotrotz, ja, wie finden wir Pokémon Legenden ZA, was ja von Grund auf komplett anders ist als die klassischen Mainline-Games und auch im Vergleich zu Pokémon-Legenden Arceus dann nochmal einen Schritt in eine andere Richtung gewagt hat. Also wir sind von einer Region runter in eine Stadt nur mit Illumina City im Vergleich zu Legenden Arceus, wo wir ja komplett jetzt nicht, aber wir die Höhenregion bereist haben mit mehreren großen Gebieten, haben wir jetzt hier nur eine Stadt mit mehreren Wildzonen, die sich storymäßig dann nach und nach freischalten. Das heißt, für die, die das nicht wissen oder die es noch nicht wussten, man kriegt immer ab bestimmten Rängen, die du im ZA Royal freigeschaltet hast, dann schalten sich auch neue Wildzonen frei, die dann auch die Anzahl der Pokémon erhöht. Der fangbaren Pokémon. Genau. Overall an sich, also ich würde jetzt einfach sagen, fangen wir mit dem Grundsetting an mit Illumina City, würde ich jetzt sagen. Oder willst du?
Nee, also ich hätte jetzt erstmal so einen Ersteindruck einfach gesagt. Mhm. Also insgesamt hat mir das Spiel schon ganz gut gefallen.
Ja.
Ich habe aber ein paar Abers drin und da tatsächlich ist das jetzt das erste Aber ist tatsächlich schon das Setting, wo wir dann gleich weitermachen können. Vielleicht willst du auch ein erstes Overall-Feedback geben.
Ja. Also ich bin wie du auch, also mir hat das Spiel sehr viel Spaß gemacht, macht immer noch sehr viel Spaß, aber auch habe ich ein paar kleine, auch große Abers, die dann zusammen vielleicht, also das komplette Spielgefühl haben sie jetzt nicht zerstört. Es macht immer noch sehr viel Spaß. Mhm. Aber diese Abers sind halt so eher Dinge, die ich bemängeln würde und das mich dann halt so doch schon so stören, dass ich sie am liebsten gar nicht im Spiel hätte. Oder ja, also gerade die großen Abers. Aber auch hier bei Illumina City als Schauplatz der Story fand ich gar nicht mal so schlimm. Also ich habe mir nicht viel drunter denken können. Damals in XY war das jetzt, Illumina City war auch in fünf Sektoren aufgeteilt, die du dann abgeklappert hast mit dem Turm in der Mitte und das war relativ statisch. Hier hast du jetzt durch die kleinen Gassen und so, Verzweigungen und so weiter, wirkt die Stadt schon sehr groß, finde ich auch ganz cool alles. Ich kann aber verstehen, und das ist das, was mich halt auch ein bisschen gestört hat, ist, du merkst dir halt nicht viel von den Gebieten. Also die Häuser sind architektisch fast alle gleich. Das Einzige, was unterschiedlich zwischen den ganzen Sektoren unterscheidet, sind halt wirklich die Flaggenfarben. Und die Städte oder die Architektur der Häuser ist relativ gleich in vielen. Weshalb du das Gefühl hast, hier war ich schon oder hier, oder du verläufst dich halt und weißt halt, dank der Karte weißt du zwar immer, wo du bist, aber du weißt halt ob du schon da warst oder nicht da warst. Ne?
Ja, absolut. Also da geht es mir genau gleich. Mir geht's gleich. Am Anfang konnte ich mir nicht viel darunter vorstellen, dass man nur in Illumina City ist. Wurde insgesamt aber eigentlich schon ganz okay gelöst. Ich finde, flächenmäßig hat es eindeutig ausgereicht für das Spiel, finde ich. Aber mir hat die Stadt selbst auch einfach zu wenig gegeben. Also es war in XY, fand ich Illumina schon schrecklich unübersichtlich. Ja. Man hat da zwar diese fünf Plätze und man hat da diese Frühlingsallee und Herbstallee und so weiter. Aber ich fand das damals als Kind und auch jetzt noch Illumina City in XY schon mega unübersichtlich. Und in ZA wurde es tatsächlich nicht besser, finde ich. Wie du schon gesagt hast, die einzigen Features, die sich so ein bisschen unterschieden haben, waren die Flaggenfarben und die sind mir nicht mal richtig aufgefallen. Also ich könnte jetzt auch nicht sagen, wo genau in welchem Stadtteil liegt das und das, weil das für mich alles so verschwommen ist, weil ich keinen Bock hatte, durch ständig gleiche Häuserschluchten zu laufen. Ich habe mich halt überall schnell hin transportiert. Also ich habe die Stadt jetzt nicht erkundet viel, schon so ein bisschen die Gassen abgegangen. Vor allem habe ich immer Wege gesucht, wie ich auf die Dächer komme. Dadurch bin ich halt durch viele Gassen gelaufen. Aber ansonsten hat mir das jetzt nicht so viel gegeben. schon ein paar Häuser, die halt herausstechen. Natürlich hier die, der Corozio-Clan und auch hier das Hauptquartier von der Firma und so weiter. Aber im Großen und Ganzen war es ein bisschen so, leider ein bisschen so einheitsbrei.
Genau, das ist das, was ich auch sehe. Also du hast halt Orte, gerade die, die, die Parks und so, die halt echt gut designt sind. Ne? Du hast hier diesen, diesen einen Park, wo du halt diese, keine Ahnung, ich glaube, Sektor Wildzone 19 oder 18, nee, 19 war das, glaube ich, wo du dann halt mit den ganzen Koifaf und Quaff und Kangama und so, das ist zum Beispiel, an sich sind diese Orte ja echt cool gemacht, also diese verschiedenen kleinen Orte, aber das zwischendrin, also wie du da hinkommst, das Einzige, was halt wirklich und was, was ich halt richtig schlimm fand, ist, ich war zum Beispiel hier an dem, in dem Haus oder in diesem, diesem Block war ich schon. Ich war auch schon innen drin, weil du kannst ja auf dem Dach und dann kannst du unten reinspringen. Mhm. War schon, aber jedes Mal vergesse ich, wo, wie ich da hochkomme. Ne? Und das sieht irgendwie alles gleich aus. Ob es jetzt das Holo Aufzug ist oder ob es jetzt halt diese Parcours-Gerüste-Dinger sind. Mhm. Es sieht halt immer gleich aus. Du musst halt immer erstmal komplett alles absuchen, bis du weißt, wie du da hochkommst. Und das ist halt öfters in diesem zum Beispiel Wildzone 18 oder 17, nee, 18 oder 16, da wo du, da wo das riesige Pumpkin ist, da gibt es ja, gibt's eine Stelle, wo du halt aufs Dach gehst und dann reinkommst und da, nur dort, oder beziehungsweise dort kriegst du Lavita. Und das habe ich erst viel zu spät entdeckt, dass du da oben hochkommst, also auf Dächer, über Dächer kann musst, um da hinzukommen, damit du Lavita fangen kannst. Das, weil in dieser Wildzone kommst du nicht da hoch. Du musst außerhalb der Wildzone hoch. Und das ist, ja, das ist 18, glaube ich, wo mit Brutalanda gibt es ja auch dann diese eine Stelle, wo du Fünks und Hafnir und Altaria fangen kannst. Da musst du ja auch außerhalb erstmal hochklettern. Und das finde ich ein bisschen doof, weil es nervig ist.
Ja, und die Wildzonen sind auch so ein Thema. Also ich fand es an sich die Idee ganz cool und auch, wie sich das halt so nach und nach entwickelt hat. Also ich habe da schon immer nach, wenn man hat es immer gemerkt, so nach einem gewissen Story-Abschnitt, eben wenn man Rang aufgestiegen ist, ja, jetzt müssten neue Wildzonen sein, wo sind denn die? Das war schon ganz cool.
Das war auch cool.
Aber im Großen und Ganzen haben die mir dann auch, da bin ich halt rein, man sieht ja davor schon, welche Pokémon es da drin zu fangen gibt. Wenn man denen schon begegnet ist, dann in einer Silhouettenform oder sonst. Ja. Ich habe die halt abgegrast, mir die Pokémon gefangen und viele Wildzonen danach auch nicht mehr betreten. Ja. Ich meine, natürlich, vielleicht später, wenn ich eventuell Bock habe, ein bisschen Shiny zu hunten oder das eine oder andere Alpha-Pokémon oder wie die Elite-Pokémon mir vielleicht besorgen will, dann ja, dann sehe ich das schon, dass man da öfter reingeht, aber ansonsten waren das halt so Punkte, die hat man schnell abgegrast, Pokédex aufgefüllt und dann war das auch erledigt für mich. Das finde ich ein bisschen schade, weil es eben so auch so ein bisschen, das ist insgesamt auch so ein nächster Punkt, du arbeitest halt Punkte ab. Du arbeitest den Punkt ab, okay, ich hole mir jetzt da diese Pokémon, okay, Wildzone 7 abgeschlossen, gehe ich nicht mehr hin. Man klappert halt das so ein bisschen statisch ab. Es hat irgendwie keine richtige Dynamik, finde ich. Das finde ich ein bisschen schade. Es gibt schon ein paar Nebenmissionen, die, wo du dann einfach auch gezwungen bist, nochmal in eine Wildzone reinzugehen. Das finde ich dann auch wieder ganz gut, wenn das so verbunden wird. Wenn jemand sagt, hey, hol mir das und das Pokémon. Im Normalfall habe ich es eh schon. Aber da sehe ich noch ein bisschen, dass das mit eingewoben wurde. Aber ansonsten stehen die halt so für sich. Okay, du kannst jetzt diese 10 Pokémon neu fangen, weil du jetzt auf Rang F bist. Viel Spaß, grast man ab und das war's dann auch schon.
Das ist auch so, dass ich glaube, so für mich das größte, der größte Kritikpunkt sind diese Wildzonen, die an sich cool aufgebaut sind, auch coole Pokémon drin haben, aber ein bisschen zu wenig bieten. Also, das heißt, gerade Wildzone 2, Wildzone 1, was du ja theoretisch gar nicht mehr absuchst, nachdem du da schon einmal drin warst, alle Pokémon gefangen hast und dann. Ja, dann gehst du, rennst dann noch rein zum Shiny-Hunten oder zum Elite-Hunten und dann hast du eigentlich nichts mehr zu tun, weil ab einem bestimmten Punkt bist du einfach viel zu stark für diese Pokémon. Das heißt, du gehst da rein, du holst dir die. Und was ich ein bisschen schade finde, weil ich hätte es cooler gefunden, wenn diese Wildzonen mit dir halt auch skaliert werden. Das heißt, du erreichst ja den Rang so und so und da, es werden neue Wildzonen freigeschaltet. Die alten Wildzonen werden aufgestockt. Das heißt, da sind neue Pokémon drin.
Das und wäre cool,
Pokémon. Ja. Das wäre halt, das würde halt das Ganze dynamischer machen und dir auch das Gefühl geben, hey, jetzt muss ich dann doch nochmal in Wildzone 1 rein, weil da ist jetzt ein neues Pokémon aufgetaucht, was ich noch nicht hatte. Das fehlte mir aber, weil Wildzone 1, ich bin dann nur zum Spaß ein paar Mal durchgelaufen, aber theoretisch hat mich das einfach nicht mehr interessiert, weil die Pokémon, die da drinne sind, in Wildzone 1, kannst du ja auch fast verteilt über in Illumina City fangen. Du hast, du hast hier, Taubsi,
ja,
hast du, genau, Taubsi hast du drin, Datiri, Hornliu, Bunnaby ist jetzt der englische Name, der Hase. Und
Hoppe,
also bis, Skoppel. Bis auf Voltilam und bis auf Voltilam und Pichu, die du ja da in Dings, kannst du alle anderen Pokémon außerhalb, also wirklich außerhalb der Wildzonen fangen. Die laufen ja auch so in der Stadt rum. Ne? Und das ist halt so, warum dann noch nach Wildzone 1, wenn du in dieser Gasse viel stärkeres Hornliu fangen kannst oder in dem einen Ort chillen ja die ganzen Hornlius auf den Bäumen und gucken dich an und dann fangen die jetzt doch dort. Warum dann wieder zurück nach Wildzone 1? Also der einzige Grund, warum du nach Wildzone 1 ist, nur noch Voltilam Shiny Hunten, weil du es wahrscheinlich woanders nicht kriegst und Pichu Shiny Hunten, weil es gibt keine Ausbrüten, das heißt nur dort kriegst du Pichu und da gibt es auch nur ein Pichu, also das dann wieder Shiny zu handeln ist auch wieder lästig, aber ja.
Ja, ja.
Ja, das genau. Ist so.
Also so die Welt ist zwar an sich, ich finde es auch optisch schön, ich habe die Kritiken gelesen, dass einfach die Texturen an die Wand geklatscht wurden und ja, es stimmt schon, man hätte natürlich grafisch wahrscheinlich deutlich mehr machen können, aber ich finde es für ein Pokémon-Spiel ganz schön. Mhm. Aber eben so diese Probleme, die Wildzonen, die so ein bisschen, die man dann liegen lassen konnte, es ist dann insgesamt sehr eintönig geworden. Und wie gesagt, ich habe mich einfach von Schnellreisepunkt zu Schnellreisepunkt einfach teleportiert. Ich bin da nicht viel Weg gelaufen, weil es mir einfach dann zu mühsam war und es war ja auch dann nur einer Karte nachlaufen. Ich habe mich da ja auch nur an der Karte orientiert. Ich habe mich da weder an Gebäuden oder sonst was orientieren können, weil eben, sagen wir mal, 85% der Gebäude alle gleich aussehen. Das fand ich ein bisschen schade. Und das macht halt auch, was ich richtig cool fand, ist, dass man die Dächer betreten konnte, da eben so ein bisschen parkourmäßig auch mit dem Rotom-Gleiter von Dach zu Dach springen. Das fand ich, das hat ein bisschen Freiheit gegeben. Aber auch hier war leider das Ganze sehr, ich konnte mich halt zum Beispiel nicht erinnern, ich bin gleich mal am Anfang, bin ich in so ein Elite-Taubos reingelaufen, das auf Level 45 war. Dachte ich mir, okay, mache ich später, aber ich hätte das halt einfach nicht gefunden. Ich bin da halt zufällig mal wieder drüber gestolpert, weil es das Dach, wo es das Elite Taubos gab, sieht halt nicht anders aus als das Dach, wo es ein blaues Flabebe gibt und so weiter. Mhm. Also da, ja, das Stadtbild hat leider zu wenig denkwürdig, als dass man sich da wirklich so Punkte merken konnte. Und dann kommt halt noch dazu, ich glaube, diesen, man konnte ja schon Orte anpinnen auf der Karte, aber halt nur einen.
Ja.
Das heißt, ich konnte mir jetzt nicht das Elite-Taubos anpinnen, damit ich mir das für später merke, weil wenn ich mir dann irgendwo das Elite, keine Ahnung was, anpinnen will, dann geht der Pin vom Taubos weg und das
macht
die Orientierung echt schwierig.
Der Pin geht auch weg, wenn du dann hinrennst. Das heißt, wenn du den Ort dann nochmal besuchst, ist der Pin wieder weg, dann musst du ihn wieder neu setzen. Das finde ich ein bisschen, die Umsetzung ist da nicht ganz gut gelungen. Was ich ein bisschen schade finde, weil ich musste auch tatsächlich auf Quellen außerhalb des Spiels greifen, also Serebii zum Beispiel, wunderbare dynamische Karte, wo du Pokémon finden kannst, wo und wie und was, wo du die Elite bekommst. Ne? Dafür ist Serie B echt super. Mit der Illumina City-Karte da. Und das habe ich mehr benutzt als Dings, weil ich habe jetzt nicht aktiv die Dächer durchsucht nach den Elite-Flabébés, die ich dann halt alle gefangen habe für die eine Quest. Da musstest du, und ich habe es ja mit den Spaß erlaubt, nur Elite-Pokémon für Quest auszusuchen. Und das, um das halt ein bisschen witziger zu machen, weil ich finde es halt witzig, wenn jemand, ich habe es ja schon mal erzählt, ich glaube beim Knospi-Contest, dann komme ich da, dann hast du also so zwei Knospis, die voll normal sind, oder deinen riesen Monster-Knospi daneben und dann, oder jetzt, und das ist ja, das ist das Coole an dem Spiel, waren die, also, um jetzt mal abseits von Illumina City, waren die Nebenquests, die Charaktere, also die NPCs, nicht die namhaften, also die optisch auch noch anders aussehen, sondern allgemein die Nebenquest-NPCs, die sind auch alle so lustig und alle
Ja,
super
absolut.
witzige Quests und die Reaktionen sind immer lustig, wenn du denen irgendwie ein Pokémon gibst, was halt nicht dem klassischen Pokémon entspricht. Also, ne, du gibst dem einen, keine Ahnung, kam so ein Typ aus Gala, hat erzählt, ja, ich habe hier ein Gala-Phlegmon, ich hätte gerne ein normales, also ein Phlegmon hier aus der Dings. Und dann kommst du ihm mit einem Elite-Phlegmon, ja, was? Die Phlegmons sind hier so riesig? Wow, das ist ja viel größer als mein Gala-Phlegmon. Oder, keine Ahnung, du gibst den einen Jungen, der ein nee, einen Abra haben möchte, ein Elite-Abra, und damit fängt später ein Fang. Und so. Die Reaktionen sind halt immer, immer lustig, der NPCs auf sowas, ja.
Ja, absolut.
Das
Also ich finde auch die Charaktere und auch die namhaften Charaktere, die waren eine große Stärke von dem Spiel.
Ja.
Also ich mochte sehr die Interaktionen untereinander. Ich finde es auch ganz okay, dass jetzt niemanden gibt, der wirklich böse böse ist. Das ist zwar so ein bisschen schaumgebremst Storytelling, aber ich fand es dann trotzdem ganz witzig, eben jemand wie Ravan, der als böser Organisationsboss irgendwie inszeniert wird und der aber selbst eigentlich total ein witziger Dude ist und echt sympathisch. Und auch da hier die Violet, die erst total unsympathisch rüberkommt, aber eigentlich auch wirklich einen ganzen guten Charakter hat und so weiter. Also auch die Interaktionen mit dir als Protagonist, auch wenn man selbst stumm ist im Großteil des Spieles, hat das schon sehr viel Charme gehabt, finde ich. Und
Also
auch
die,
die Designs der Charaktere, das finde ich schon echt gut gemacht.
ja, die Charaktere sind halt echt gut gelungen. Also Raban, wir lieben unseren Short King. Ich glaube, das ist mit eines der besten Charaktere, die rausgebracht wurden jetzt in Legenden ZA, aber auch alle anderen. Also hier Gavin und vor allem seine Schwester Gwyn ist halt die Interaktion zwischen den beiden ist so lustig, dass er jedes Rotom-Phone zerstört, was er in die Hände bekommt. Und auch allgemein, also die Charaktere und auch, ich finde das so witzig, dass gerade die Top 4, ne, also die, so gesehen, die vier starken Trainer, die du ja betriffst, also Canary, Garvin, Violett und Raban, die ja ihre Secondaries haben ja dann immer Typings, wogegen sie entweder immun sind oder andersrum. Du hast ja mit Canary ja die Elektro-Dings und ihr Opa Terragon, der hat ja Boden-Pokémon, also ist er immun gegen ihr gegenüber. Dann hast du mit Raban Chopin, Gaspin, dem Stahltypen, der auf jeden Fall natürlich dann wieder immun gegen Gift-Pokémon ist mit seinem Stahltyp. Dann hast du Gwyn, die Hast du Gwyn, die halt Geistes und immun gegen ihren Bruder Garvin ist und zuletzt Astera und Violette, die mit Geist und Fee natürlich. Wobei ich Violette bist du
Drache
Drache noch
ist
schon.
ja.
Ach, ja, sorry, Drache.
Okay.
Wobei ich
Aber
Violette.
da muss man sagen, eigentlich hat Astera ja den Nachteil gegenüber
Ja,
Violet,
genau.
aber ihr Main ist halt Tandrak, was
Gift,
wieder ein
ja.
Gift-Pokémon ist, ja.
Genau. Und das, ich finde auch, dass die alle super sympathisch, alle gut rüberkommen. Ich finde ein bisschen, Astera mag ich sogar ein bisschen mehr als Violet, weil Violet fand ich doch ein bisschen unterrepräsentiert. obwohl sie eigentlich ein sehr cooles Design hat, auch mit Feen-Pokémon, und dass sie eigentlich so die stärkste Trainerin ist, beziehungsweise nicht die stärkste Trainerin, weil es gibt ja noch zwei, die über ihr stehen, beziehungsweise vom Rang her, die über ihr sind, aber nichtsdestotrotz schon sehr starke Trainerin ist. Und ja, das finde ich halt ganz, ganz cool gemacht. Also, dass du die halt so starke Charaktere hast und alle so gut designt sind. Das macht's.
Ich finde auch das Main-Team rund um den Protagonisten, also das Team MZ,
Super.
finde ich
Ja.
extrem sympathisch dargestellt. Also Duro so als Team-Captain, die die ganzen Sitzungen leitet. Kalen, der, wo ich dachte, bis vor ein paar wenigen Spielstunden dachte ich, das ist ein Mädchen, aber es ist ja ein Typ. Habe ich nicht genau gelesen. Der aber auch einen richtig coolen Charakter hat, auch dieses die Coolness, die er hat, aber dann ist er wieder ein Canary, Fan
Fannery.
und so weiter, ein Fannery, genau. Also das sind schon ein paar richtig gute Dynamiken drin. Ich habe ja als Mädchen gespielt, habe also Alton als NPC gehabt, der auch super sympathisch war. Wo ich am Ende tatsächlich dachte, beim letzten großen Kampf, dass ob er jetzt den Twist hat und jetzt ein Bösewicht ist, hatte ich kurz die Ahnung dahingehend, aber hat sich dann ja nicht bestätigt.
Dachte ich auch tatsächlich, weil er dich auch an die Mafia verraten hat und die
Genau,
Yakuza.
ja, genau, ja.
Also ich dachte
Aber
auch so, dass Alton, ja.
er ist halt einfach verplant.
Das,
Mehr
ich meine,
weniger.
der läuft die ganze Zeit in Jogginghosen rum, also gemütlicher geht es gar nicht mehr bei dem
Ja.
Typen. Ich finde, aber wie du gesagt hast, ja, ich finde die mit Alton als Anführer von Team MZ, aber mit Duro als Strategin, die halt echt super ist, die ewig ihr Sterndu nicht entwickeln konnten wollte, bis sie dann einen Wasserstein von Gaspin bekommen hat. Und auch Kaelin, der halt, ich fand Kaelin schon von Anfang an sympathisch, weil er halt so ein bisschen so, oh, ich habe keinen Bock auf alles Ganze, aber ich mache trotzdem mit so. Und vor allem halt, wenn die nach dem Erfolg, so waren die immer am Essen, dieses Curry, Croissant Curry. Und er sowas Abartiges esse ich nicht. Und dann irgendwann später, so nach 5 Erfolgen später, sitzt er dann auch da mit dem gleichen Essen und isst das dann auch mit. Das ist einfach so diese Charakterentwicklung, die halt nicht offensichtlich gezeigt wird, aber dennoch da ist, wo es zeigt, hey, der Charakter entwickelt sich weiter und er will auch mehr mit der Truppe machen. Und darum isst er jetzt auch das, was er immer noch verabscheut anscheinend, aber er isst das zumindest mit. Das ist so witzig.
Ja, und ich finde es auch ganz nett, wie die Charaktere halt auch storytechnisch verschieden dargestellt wurden. Also es war jetzt kein klassisches, ich gehe in eine Arena und besiege den Arenaleiter und das war's.
Genau.
Du hast halt überall so ein bisschen so eine Nebenmission machen müssen. Du hast
Genau.
so ein bisschen Geschichten mit ihnen erlebt. Also bei Canary, wo man dieses Trivia-Quiz machen muss, wo man von Kaelin quasi die Antworten mit gesagt bekommt. Bei Violet, wo man dieses Turnier machen muss, auf das eigentlich keiner Bock hat. Und solche Sachen. Also das sind halt wirklich so Kleinigkeiten im Corrosio-Clan, wo du deren Drecksarbeit machen musst. Also wirklich so kleine Geschichten, die erzählt werden, um die große Geschichte weiterzubringen. Und das hat das Spiel wirklich gut gemacht. Also da hatte ich schon Spaß damit, muss ich sagen.
Das ist halt auch so das Spannende, weil du baust die Charaktere, du hast halt eine kleine Anzahl an namenshaften Charakteren, die baust du halt echt gut ein in die Story, dass du dann halt wirklich auch Sympathien mit denen aufbauen kannst. Wenn du jetzt, und wir bleiben jetzt hier mal in Kalos, wir haben 8 Arenaleiter in Kalos gehabt, die an Persönlichkeit fast gar nicht vorhanden sind. Also ein Amuro oder hier den Namen merke ich mir jetzt auch nur noch, weil ich den komplett vergessen habe, den Pflanzen-Arena-Leiter.
Da ist Amaro, oder?
Maro, ja, Maro, siehst du, das ist sogar, den spreche ich falsch aus, weil ich es gerade mit Amura verwechselt habe. Amaro, ne, der halt null Charakter hat, der einfach nur da ist, oder hier Wulfric oder keine Ahnung, wie auf Deutsch heißt der letzte Eisarena-Leiter. Und das sind halt so die Charaktere, die komplett vergessen hast, weil die einfach nur wirklich so, ja, nichts sagen, ihre Aufgabe machen. Und dann hast du aber hier die so gesehen schon die Top 4 Charaktere und auch ein Champion-Charakter sind irgendwie eingebaut. 8 Arena-Leiter hast du, die aber auch, also gefühlt 8 Arena-Leiter, die dann halt aber auch als Top 4 fungieren, gegen die du kämpfst, ja, dann in diesem in diesem Violet Royal bekämpfst. Haben sie auch so den Dings der Top 4 und dann hast du danach ja noch einen Champion, aber noch einen Pre-Champion vor dem Champion. Und dann hast du ja mit Alton noch einen Champion, also den Champion, weil der auch Rang A erreicht hat, wie auch immer. Und das ist halt ganz cool, also dass du dann halt
Ja.
die Charaktere halt echt gut eingebaut hast, also nichts für ungut. Aber ZA hat die Charaktere viel, viel besser in Dings reingebracht als Carlos. Und was mich halt ein
Ja.
bisschen wundert, oder XY, was mich halt ein bisschen wundert, ist natürlich, wir haben kaum Charaktere aus XY in ZA drin, außer halt AZ und nichts für ungut
Matthias
F. Ja.
und
Ach
Matthias,
ja,
oder?
Mathieu auch. Mathieu, ja. Ja, Mathieu ist auch, habe ich auch nie im Hauptspiel gesehen, weil sie ja erst danach kam. Richtig aufgelöst. Und ja, das war's dann. Du hast dann halt drei Charaktere, wobei mit natürlich mit F. Ich sag jetzt mal F, um nicht zu spoilern. Aber ich glaube, ihr könnt euch denken, wer F ist. Friedrich.
Ja.
Friedrich Merz ist F, unser Bundeskanzler ist F. Legende ZA, falls ihr es noch nicht wusstet. Nein, aber ja, das war's dann halt. Und jetzt erst im DLC kommt halt eine ehemalige Arena-Leiterin dazu, was mich halt ein bisschen verwundert ist, weil Citro ja in Illumina City seine Arena hat. Wo ist der jetzt denn?
Es gibt ja
Warum
die
ist.
Theorie, die Fantheorie, dass er der Bürgermeister ist, der nur erwähnt wird, aber nie auftritt. Aber das ist auch tatsächlich, das finde ich so ein bisschen eine vertane Chance, eben für diese Charaktere. Ich muss jetzt nicht alle drin haben, weil die neuen Charaktere wirklich sympathisch dargestellt wurden. Aber gib uns eine Nebenmission, wo eben ein Amaro in die Stadt kommt. Gib dem ein bisschen Fleisch. Wir sind nur 5 Jahre in der Zukunft von XY gerechnet. Das ist nicht 25 Jahre, das sind 5 Jahre. Die müssten im Normalfall alle noch am Leben sein.
Ja
Und wir
gut,
bekommen halt
Amaro
gar
fällt
nichts
nicht.
mit. Ja, okay. Aber ansonsten, man hört auch von DLC, von NPC-Charakteren wird halt keiner von denen erwähnt, dass nicht jemand mal sagt, so, boah, ey, Wulfric ist mein Idol, weil ich liebe Eis-Pokémon oder sowas. Die werden halt total ausgeschlossen aus dem Spiel. Das fand ich tatsächlich schade.
Ja, und das ist halt, also du hättest zumindest erklären können, warum ist Citro nicht mehr Arena? Ja klar, der Turm war komplett abgesperrt und so. Das heißt, die Arena ist nicht da. Dann hätte man aber ruhig gut in, keine Ahnung, auch selbst von NPCs, die ja einfach beim Turm stehen, kann auch sein, dass ich es verpasst habe, aber dass die NPCs da beim Turm stehen und sich dann erzählen, so, ja, ach, weißt du noch damals die Arena und ja, der Dings Citro ist jetzt, keine Ahnung, ins Kraftwerk gezogen und da ist jetzt die neue Arena oder so, weil das ist ja auch komplett unangetastet gewesen in ZA, in XY. Aber das würde dann zumindest ein bisschen erklären, warum er dann halt nicht mehr in der Stadt ist, oder? Und man hätte
Genau.
viel oder die Charaktere einbauen können, die zumindest oder erwähnen können, grob und grob werden hier, also mit dem DLC wird zum Beispiel jemand erwähnt, also mit Conny, die ja aktiv kommt, wird halt noch ein anderer Charakter zumindest namentlich erwähnt. Das, also keine Ahnung, ja, ich spoilere dich jetzt einfach, weil
Mach.
du hast gesagt, das ist dir nicht so schlimm. Antja, die das Kind, was ja mit Hooper kommt, das ist zum Beispiel die Tochter von Yantha, ne? Also das wird dann halt
Ah, ja,
gesagt,
okay.
ja, also. Es wird dann halt mehr oder weniger auch immer so, anfangs wird es angedeutet und später mit, dadurch, dass die halt im Hotel von Astera eigentlich, also im Hotel von Violett schläft, schlafen sollte, weil Violett halt Diantha das versprochen hat, dann weiß man, ah, okay, das ist die Tochter von Diantha. Ne? Und die will halt ein legendäres Pokémon für ihre Mutter fangen. Warum auch immer, weil Diantha wahrscheinlich so eine ziemlich schwacher Champion ist, darum braucht sie ein legendäres Pokémon oder so.
Wahrscheinlich.
Aber der. Dann hat ihre Tochter läuft dann mit einem Hooper rum und nimmt doch Hooper.
Ja.
aber sowas halt, ne? Und ist ein bisschen schade. Also ich bin auch noch nicht so weit, dass ich sagen kann, hey, es kommen neue Charaktere, weil die Kämpfe sind wirklich fordernd in Mega-Universum, Dimension. Ohne jetzt auch viel zu spoilern, also die Mega-Manie-Kämpfe sind halt wirklich sehr fordernd. Aber um bei Mega Manie zu bleiben, fand ich die Idee mit den Mega Manie-Kämpfen in ZA, die du ja auch in der Story spielst, wo du halt mit deinen Freunden diese Mega Manie besänftigst, die Pokémon, fand ich ziemlich cool gemacht. Die waren wirklich sehr fordernd. Ich weiß, bei Bibo habe ich 5 Versuche gebraucht, um das zu besiegen. Und das ist nur ein Mega Bibo.
Ja,
Aber das
ich
hat mit
finde auch.
seiner. Warte, mit seiner Verfolgungsnadelraketen. Das war so nervig. Und das ist halt echt gut gemacht. Also,
ja. Ja, das fand ich auch ein super Element. Also die Megamanie-Entwicklung, auch wenn es sich wieder so, okay, wir sind jetzt, du musst jetzt die drei Megamanie-Pokémon bekämpfen, abgrasen und so weiter. Passt, egal. Aber die Kämpfe selber fand ich auch echt cool und echt fordernd. Man ist ja auch so ein bisschen gezwungen, selbst mit einem Mega-Pokémon zu kämpfen, weil mit normalen Attacken kommt man da halt nur schwer, kratzt man die an. Und dass dann zumindest später auch, dass jedes Mega-Pokémon so einen eigenen Quirk noch hatte, irgendwie so eine Spezialattacke, die dann wirklich ekelhaft zum Ausweichen war oder sonst etwas, das war schon auf jeden Fall fordernd, ja, wie du gesagt hast. Ja. Und was es nicht leichter gemacht hat, ist halt grundsätzlich das Kampfsystem, um jetzt mal den Bock noch anzuschneiden, weil das ist tatsächlich, das hat mir nicht gefallen.
Ja.
Oder gefällt mir nicht, weil ich bin erstens mal ein Fan von rundenbasierten Kämpfen. Aber hier in dem Fall, es hat für mich einfach nicht funktioniert, in dem Sinn, dass die Oberfläche, also optisch, die Kämpfe einfach unübersichtlich fand. Wir haben die Lebensanzeige links unten, das hat mich schon verwirrt. Ich habe die halbe Zeit nicht gesehen, ob mein Pokémon noch volle KP hat oder ob es schon kritisch ist oder was auch immer. Plötzlich war das Pokémon, mein eigenes Pokémon weg. Ich habe oft mal gar nicht mitbekommen, dass mein Pokémon besiegt war und habe es dann irgendwie als mein restliches Team groß auf dem Bildschirm gezeigt wurde. Ach so, ich muss ein neues Pokémon in den Kampf schicken, weil das eine ist besiegt. Ich fand das generell auch eben, wir haben vorhin hier die Tarnsteine angesprochen. Ich bin halt ständig in den Feuerwirbel reingelaufen oder in die Tarnsteine. Ich finde auch das absolut nicht intuitiv, wie sich das Pokémon bewegt hat, dein eigenes, weil irgendwie mein Pokémon, ich bin halt herumgelaufen, um selbst irgendwie den Attacken auszuweichen. Mein Pokémon läuft mir natürlich hinterher und läuft halt selbst durch die ganzen Hazards durch. Und das ist halt mega dumm. Und bei jeder Attacke, die ich getriggert habe, ist es halt wieder zu mir gekommen, um die Attacke zu machen, anstatt dass es doch bei dem Gegner bleibt und dort sofort die Attacke triggert. Das fand ich tatsächlich nicht schön spielerisch. Also das hat mich auch oft sehr genervt. Vor allem auch im Kampf gegen Mega Floette. Da gegen diese Strahlblumen, die da gekämpft haben, das fand ich einfach nur mühsam.
Das war wirklich mühsam,
war das anstrengend. Sie haben extrem viel Schaden gemacht und haben dich immer getroffen, egal wo du warst, egal wo du mit deinem Pokémon hingelaufen bist, du wurdest getroffen. Und das hat mich wirklich genervt. Also das Kampfsystem war für mich absolut gar nichts, ehrlich gesagt.
Genau, das ist da stimme ich dir zu. Gerade auch der Endkampf war sehr mühselig, aber overall das Kampfsystem ist. Also ich habe ja auch teilweise das Gefühl gehabt, du hast ja so einen begrenzten Raum, wo du dich bewegen kannst. Ich bin sehr oft an die Kante gerannt und was sonst halt auch noch, ja, diese Übersicht war halt einfach komplett nicht da. Du hast halt gesehen, hey, man kann ja den Attacken ausweichen, also du willst ja auch angreifen. Das heißt, du musst erst warten, bis dein gegnerische Pokémon die Attacke so gesehen ausführt, damit du ausweichen kannst, aber wie wir das kennen, ist, ich greife ja auch immer sofort an. Das heißt, mein Pokémon wird immer Schaden fressen, außer ich warte erst und greife danach an. Und das ist ja, beziehungsweise das habe ich nicht so ganz verstanden, weshalb gerade bei vielen, sagen wir, NPC-Kämpfen, ich auch immer mit einem halb besiegten Team rausgekommen bin. Ne? Oder meine Pokémon auch gegen wilde Pokémon sehr viel Schaden fressen, weil sie halt mitten in der Attacke sind oder wie du auch gesagt hast, die laufen dann in den Feuerwirbel rein oder ähnliches und das finde ich auch super nervig, gerade bei wilden Pokémon, wenn du, wo ich zum Beispiel jetzt sage, Calamanero ist zwar ein cooles Pokémon, aber das war so nervig in Wildzone 20, du läufst, du bist auf der anderen, also das ist ja so aufgebaut, weil der Turm jetzt kaputt ist und dann hast du ja diese Wasserfläche, wo Calamaneros sind und ich war dann bei dem Schrottplatz auf der anderen Seite und wäre ich trotzdem von Psychoschock getroffen, weil Calamanero die Attacke einfach schon gestartet hat, aber die einfach quer durch die ganze Map dich verfolgt hat, die Attacke. Und das war dann auch bei dem einen Wildzone, wo du die ganzen Boden-Pokémon hattest mit Rotomorph, Kaumalat und Dings hier, Ganovil. Die haben ja auch hier diesen Sand-Dings eingesetzt. Sandgrab eingesetzt. Und das ist einfach direkt unter deinen Füßen gespawnt, obwohl das Pokémon voll weit weg war. Und das war so nervig, dann frisst du Schaden und auch bei den...
Ja, oder
den,
auch die gefürchteten Pyroleo. Ja, ja. Das Elite-Pyroleo, das dich auf dem Dach noch mit den Erdkräften niederballert und solche Sachen. Das war halt echt wirklich nervig, ja.
Ja, stimmt, ja. Die Elite-Pyroleo, die dich mit Erdkräften auch selbst auf dem Dach treffen. Ja.
Und was ich auch in Trainerkämpfen auch so ein bisschen unfair fand, also für beide Seiten, wenn ein Pokémon besiegt wurde und das neue Pokémon geschickt wurde, dann hat man halt sofort den Vorteil, dass man instant wieder eine Attacke zünden kann. Und auch der Gegner hat, also wenn eins meiner Pokémon besiegt wurde, ich schicke das nächste rein, das frisst sofort eine Attacke. Und da fände ich halt, da müssten sich halt alle Attacken neu laden. Ja. Und dann bringt auch der Initiativewert etwas. Wenn beide Pokémon zugleich in den Kampf kommen, alle Attacken müssen sich erstmal einmal aufladen, weil dann nehme ich auch eine Attacke rein, die vielleicht weniger Schaden macht, aber die dafür kurze Ladezeiten hat, weil dann habe ich wirklich die Erstschlaggarantie zum Beispiel. Ansonsten macht der Initiativewert in dem Kampfsystem schon Sinn, aber nur mäßig Sinn, finde ich.
Ja, das ist so, keine Ahnung, das ist halt so auch unüberschaubar, aber du weißt halt nicht, wann und wo du dich halt immer platzieren musst, hast du ja auch schon gesagt, dass du halt, deine Pokémon fressen halt gefühlt immer Schaden. Das hast du halt in dem klassischen Kampfsystem nicht. Du hast halt auch diese Pause nicht, um halt kurz zu überlegen, was du jetzt als nächstes einsetzt, weil du musst dir, gerade bei, du hast jetzt 6 Pokémon, du musst die Attacken so, du musst wissen, wo die Attacke bei dem Pokémon ist. Wie, ich habe oft genug die falsche Attacke gegen meine Gegner eingesetzt, weil es so hektisch war. Ich habe Erdbeben gegen Flug-Pokémon eingesetzt, weil ich in dieser Hektik nicht wusste, weil ich höre nur, wie mein Pokémon getroffen wird und ich muss irgendeine Attacke einsetzen, da ich mir aber nicht zu 100% gemerkt habe, weil ich einfach nicht mehr so der Jüngste bin, wo welche Attacke war, drücke ich dann einfach auf Erdbeben, weil ich vorher da noch Eiszahn habe ich jetzt Erdbeben bei meinem Impagator. Und dann merke ich, ach, geht daneben und dann fällt mein Impagator um und denke ich mir so, ja, Mist, ich habe falsche Attacke eingesetzt. Und du hast halt diese, und das ist halt so das, was mir überhaupt nicht gefallen hat. Selbst in Legenden Arceus, was ja so gesehen ein etwas anderes Kampfsystem hatte, da hattest du aber immer noch eine Pause, um zu überlegen, was du als nächstes einsetzt oder was du machst. Und das fehlt hier halt komplett. Du hast halt keine Pause, um dich wirklich von dem ganzen Kampf zu holen. Und wenn die einzige Pause, die du hast, ist in das Menü zu gehen, um deine Pokémon zu heilen. Aber auch da haben sie es ja natürlich mit Cooldown, was ich fair finde, weil sonst hättest du ja die ganze Zeit Tränke und so spammen können. Was aber zum Beispiel im Endkampf super nervig war. Also gegen das Ewigblütler Floetta mit diesen 2 komischen Blumen. Du musstest ja 3-mal gegen diese Blumen kämpfen. Und du wirst halt zwischendurch nicht geheilt oder so. Das heißt, du musst dich immer selber heilen, du musst halt diese kurzen Pausen nutzen, um dich zu heilen. Und du konntest dich zwar vor den Attacken verstecken, was ich dann auch ganz oft benutzt habe, ist, habe meine Pokémon zurückgeholt, habe mich dann erstmal hinter diesen Fassaden versteckt, um mich zu heilen. Aber das ist halt, keine Ahnung, und dann rennst du raus, holst dein Pokémon und wirst es wieder getroffen, hast schon ein halbes Leben wieder weg. Und du hast halt auch null Überblick, was trifft das Pokémon jetzt effektiv? Ich habe gesagt, okay, vielleicht doch Stahlattacken haben dann doch am Ende geholfen, weil es halt immer ein Feen-Pokémon ist, zum Glück. Aber das musst du
ja wissen. Genau, ich habe gefühlt auch einfach so im Uhrzeigersinn die Attacken getriggert. Ja. Egal bei welchem Pokémon. Und mal war es effektiv, mal war es nicht effektiv. Plötzlich hatte mein Psiagon wieder einen Reflektor drauf, weil ich mir nicht gemerkt habe, dass der Reflektor, dass ich den auch drauf habe und so weiter. Ja, also das ist tatsächlich mein größtes Manko, das Kampfsystem, mit dem ich einfach nicht warm werden konnte und auch nicht wirklich warm werden möchte, weil es ist mir zu unübersichtlich und es auch sowas wie Statuswerte erhöhen. Ich habe auf Flamirex habe ich Steigerungshieb drauf. Ja, dann ist der Angriff erhöht und das aber gefühlt nur für so eine Sekunde oder 2 Sekunden und dann ist der Buff schon wieder weg. Ja. Und also ja, ist mega unübersichtlich und einfach nicht schön umgesetzt, finde ich.
Ja, es ist halt sehr hektisch. Also, ja. Ich glaube, das ist das, was ich bei Pokémon nicht sehe. Außer es ist halt wirklich eines dieser Spin-offs, wo du halt wirklich nur ein Pokémon hast, wie Pokémon Unite als Beispiel. Das ist ja ein sehr hektisches Kampfsystem, sehr actionbasiertes Kampfsystem. Oder Pokémon Tekken. Da hast du halt nur ein Pokémon, was du steuerst. Dann kannst du dir auch die ganzen Attacken und so besser einprägen. Wenn du aber dich ein ständig wechselndes Team hast mit ständig wechselnden Attacken, vergisst du halt irgendwann, wo welche Attacken sind in dieser Hektik. Und dann setzt du halt die falsche Attacke ein und dann siehst du nur, wie dein Pokémon down geht, weil du weißt, oh, jetzt habe ich gerade Erdbeben gegen ein Flug-Pokémon eingesetzt und dann kontert das mich mit einer starken Attacke. Oder wie oft habe ich das, weil wir Resladero jetzt hatten, wie oft habe ich Sturzflug eingesetzt, um dann selber, nachdem das gegnerische Pokémon und dann fliege ich aber mit Sturzflug, haue ich zwar das gegnerische Pokémon um, kriege aber noch eine Steinkante ab und dann geht mein Pokémon selber auch noch mit down. Und ich denke mir so,
Ja, und das jetzt nicht falsch verstehen, wir sind schon auch dafür, dass Pokémon-Spiele gerne fordernder sein dürfen, aber nicht zu dem Preis, dass es einfach, ja, aber auf jeden Fall nicht zu dem Preis, dass es einfach ein unübersichtliches Kampfsystem ist. Und ich denke mir jetzt, wir beide sind jetzt über 30 Jahre alt, wir haben viel Erfahrung im Gaming und das sollte so ein Kampfsystem schon machbar für uns sein. Und wenn wir schon überfordert sind und Pokémon ZA ist immer noch ein Spiel für Kinder, ich sag mal, das sollte man mit 6, 7, 8 Jahren, ja, vielleicht nicht mit 6, 7, aber mit ab 8 Jahren vielleicht, sagen wir mal, sollte man das schon auch schaffen. Und ich sehe halt gerade bei manchen Megamanie-Kämpfen, denke ich mir, boah, ob ich die mit 10 Jahren geschafft hätte, weil die sind schon fordernd. Eben, und das eben, weil das Kampfsystem nicht so geil ist, finde ich.
Ja. Und das ist halt auch so der Punkt, weil gerade Megamanie oder wilde Kämpfe sind halt nochmal ein Ticken unübersichtlicher, weil du den Charakter ja auch noch steuern musst. Du kannst ja nicht stehen bleiben. Das ist ja das Gute an den Trainerkämpfen. Klar, du wirst getroffen von den Attacken, auch von deinen eigenen Pokémon. Wenn du zum Beispiel jetzt, als mein bestes Beispiel, mein Hundemon hat Hitzekoller gegen diese Rang eingesetzt. Ich stand daneben, wurde dann getroffen, das zählt. Ne? Aber ich
krieg halt keinen Schaden. Ich bin immer ins Surfer reingelaufen.
Ja. Oder du kriegst, aber dann vibriert das dein Controller kurz, das ist ganz cool. Aber das hast du halt, den Luxus hast du halt nicht bei wilden Kämpfen oder bei Megamanie-Pokémon. Du musst dich konstant bewegen. Also das heißt, du musst deinen Charakter bewegen, du musst gucken, wo dein Pokémon ist, du musst die Attacken deines Pokémons auswendig kennen, was wo ist. Und das kannst du halt einfach in dieser Hektik, in dieser kurzen Zeit, die du hast, du musst dann auch auf Lebenspunkte achten, dann musst du dein Pokémon heilen oder wiederbeleben, je nachdem, was du hast. Und dann musst du aber darauf achten, dass du keinen Schaden kriegst. Sonst, wenn du nämlich auch genug Schaden bekommst, hört der Kampf auf. Und das ist jetzt ein bisschen Spoiler, Megadimension ist da noch ein Ticken lästiger, weil du musst dann auf diese Sachen achten und dann noch auf die Kalorien deines Donuts. Das heißt, wenn die ablaufen, geht der Kampf auch zu Ende. Das heißt, das ist der nächste Punkt. Du kannst einfach nicht so irgendwelche Billig-Donuts nehmen und hoffen, dass du dann jetzt, keine Ahnung, ist jetzt kein richtiger Story-Kampf, ist eher ein Nebenmissionskampf, aber Mega Jalapeno zum Beispiel, das ist so ein Nebenmissionskampf. Ich dachte so, okay, dann nehme ich einfach so einen Gammel-Donut, der irgendwie so 90 Kalorien hatte und da war der Kampf in von Sekunden zu Ende. Ja. Und weil ich wurde einfach rausgeschickt und ich war auch froh, weil ich kaum Schaden gemacht habe gegen Jalapeno. Aber nichtsdestotrotz, und dann denke ich mir so, dann musst du das auch noch im Blick behalten. Das ist viel zu viel und das ist viel zu hektisch. Ja. Also, ich bin dafür, dass die Kämpfe fordernd sind und auch Spaß machen. Und nicht falsch verstehen, die machen Spaß in ZA, gerade die Wildkämpfe, die Megamanie-Kämpfe. Aber es ist zu viel, was du beachten musst.
Ja. Ja. Das ist mein größtes Aber tatsächlich am Spiel. Ansonsten eben als im Großen und Ganzen, vielleicht um auch mal ein bisschen in Richtung Schluss zu kommen.
Ja.
Ich hatte meinen Spaß mit ZA. Mhm. Ich weiß jetzt noch nicht, wie es zeitlich mit dem DLC, ob ich mir den jetzt hole oder nicht. Bock hätte ich grundsätzlich schon, aber ich werde jetzt erstmal so ein bisschen das Main-Spiel noch ein bisschen Late-Game weitermachen. Mhm. Aber ich hatte schon meinen Spaß dran. Was aber hauptsächlich an den Charakteren liegt und an der Geschichte, die wirklich entzückend erzählt wurde, finde ich. Kampfsystem müssen sie unbedingt etwas ändern in zukünftigen Ablegern von Legenden. Das war gar nichts für mich. Und auch Illumina City als einziger Schauplatz war mir irgendwann zu eintönig. Aber insgesamt würde ich jetzt schon sagen, so ein bisschen Kaufempfehlung. Es hat schon, es macht schon Spaß. Ich finde auch die Mega-Pokémon, die neu reingebracht wurden, fast durch die Bank, alles sehr positiv, richtig cool und gut umgesetzt. Und ja, also Legenden ZA auf jeden Fall von mir eine positive Review insgesamt. Ja,
genau, also ich schließe mich da an. Tatsächlich habe ich eigentlich, der größte Kritikpunkt für mich ist halt wirklich das Kampfsystem, weil das zeitweise halt echt keinen Spaß macht. Also gerade Wildkämpfe habe ich halt immer gemieden, weil das halt Mega Money-Kämpfe waren, Story-Kämpfe, da kommst du nicht drum rum, aber die haben Spaß gemacht, weil sie halt wirklich knackig und fordernd waren. Aber es ist lästig bei wilden Pokémon. Und Trainerkämpfe waren auch okay, aber auch da einen gewissen Grad lästig, wenn du halt wirklich gegen starke Trainer kämpfst, musst du halt gucken, dass du die halt wirklich schnell besiegst oder halt nicht Schaden frisst oder ähnliches. Aber ja, also es ist immer noch ein sehr gutes Pokémon-Spiel, gerade die Story, als auch Illumina City, wo ich auch einiges bemängelt habe, aber im Großen und Ganzen finde ich immer noch ein sehr schöner Schauplatz, gut umgesetzt. Das ist das einzige Paris, was ich wahrscheinlich öfters besuchen möchte als das echte. Und ja, also nichtsdestotrotz, also klar, das Einzige, was wirklich abschreckt und was für mich der größte Kritikpunkt ist, ist das Kampfsystem. Alles andere, also Illumina City, Charaktere, die Story, alles grundsolide für ein Pokémon-Spiel. Charaktere vielleicht sogar wieder, also das ist jetzt nicht das erste Pokémon-Spiel, wo ich sage, aber wird wahrscheinlich auch nicht das letzte sein. Da macht Pokémon wirklich einen guten Sprung in Sachen Charaktere, die Sichtbarkeit der Charaktere, die Charaktere, also dass die überhaupt Charakter haben, finde ich schon sehr gut und das wird sich wahrscheinlich in den nächsten Spielen auch weiter ausbauen. Das heißt, die NPCs werden immer besser und dann nächstes Spiel wird es richtig blöd und dann, dann will ich das statische Arena-Leiter wie in XY, ja. Und dann kriegen wir Tierno und Trovato und Savannah wieder als Freunde. Und, ne, also, es ist kein Vergleich, aber Team MZ ist so viel cooler als der Freunde-Club-Klassenausflug Team aus XY. Und selbst, wir haben mit Duo die Halbschwester von Tierno und die ist viel cooler als Tierno. Und auch, aber es wird zumindest erzählt, Tierno ist jetzt ein weltcooler Tänzer geworden. Dann zeigt den doch, oder zumindest ein Foto von dem oder so. Ja. Es ist ja seine Schwester und so. Aber ja, nichtsdestotrotz, also die Folge ist sehr lang jetzt. Ich denke, wir sollten zum Abschluss kommen. Eure Kommentare heben wir uns einfach für die nächste Folge auf, weil es schon sehr viel ist, was wir jetzt aufgenommen haben. Und ich denke, wir könnten noch länger über ZA reden. Also gerade Shiny Hunter ist hier und da wirklich sehr cool geworden oder sehr einfach geworden. Und vieles, aber das denke ich, wird dann die Folge nochmal überstrapazieren und wir werden noch länger sitzen als und das wollen wir nicht oder können wir auch nicht. Darum sage ich, ja, wie du gesagt hast, sage ich auch nochmal, ZA ist eine Kaufempfehlung, wenn ihr über das Kampfsystem durchkommt oder vielleicht versteht ihr das besser als wir, keine Ahnung, kann ja auch sein, dass wir es nicht verstanden haben, also in meinem Fall auf jeden Fall. Und hab dann mehr Spaß damit. Aber es ist ein gutes Pokémon-Spiel. Eins, was ich wirklich empfehle. Und auch das DLC macht sehr viel Spaß mit den neuen Gebieten, beziehungsweise Anführungsstrichen Gebieten, mit Dimensions Illumina und die ganze Story drumherum. Das ist jetzt ganz witzig.
Ja.
Aber ja.
Zufallsgenerator gibt es heute keinen.
Genau, weil nächste werden, Folge ist schon die Neujahrsfolge.
Neujahrsfolge, ja, da werden wir uns wieder was überlegen. Und es wird auch, Spoiler, wird vermutlich wieder Statistik geben. Das mag ich hier so gern.
Und wir suchen uns auch wieder ein passendes Pokémon aus, mehr oder weniger, weil eigentlich sind die ganzen passenden Pokémon schon fast weg. Aber wir finden was. Ja. Und darum sagen wir abschließende Worte. Wir wünschen euch einen guten Rutsch ins Jahr 2026, weil das ist die letzte Folge aus 2025.
Ja, macht's gut, einen schönen Silvesterabend. Ja. Und ja, wir hören uns im neuen Jahr.
Ja, macht's gut. Owei, das war's schon wieder mit Podrot, dem Pokémon-Podcast. Macht's gut und immer daran denken.
Boah, mir fällt echt kein anständiges Outro ein zu Ressledero.
Ja, kein Stressladero.
Gut.
Ich hoffe, das wird
gut.
Das neue
bis zum nächsten Mal. Das muss das neue Jugendwort werden.
Das wird das neue Stick 7.
Genau. Für 2026 jetzt schon bitte voten. Kein Stressladero.
Ja, macht euch doch kein Stressladero.
Verbreitet es an den Stuhl.
Ja. Macht's gut. Ciao.
Ciao.